Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich wirklich sehr, eine so große Anzahl heute Montagabend begrüßen zu dürfen. Das ist echt was Besonderes. Richard, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich muss euch einfach kurz die Anekdote erzählen, wie das war, dass wir diesen Termin überhaupt zustande gebracht haben. Und zwar unschwer nachzuvollziehen ist es so, dass Richard Krüger im ganzen Land bis in Österreich, Schweiz wahrscheinlich unterwegs ist und eigentlich fast ausgebucht ist bis Ende 2013. Und ich habe Anfang Dezember angerufen beim Richard Krüger und habe dann gesagt, Richard, wir möchten dich noch dieses Jahr, ich war jetzt in der Jahresplanung 2013 und ich rief an und sagte, wir wollen dich unbedingt noch dieses Jahr bei uns haben. Und Richard sagte, du David, ich weiß nicht, wie du das machen willst, aber in 4 Wochen ist Weihnachten. Und dann ich sage, nee, ich meine auch 2013. Und dann ich glaube, im neuen Jahr, im Januar, dann mal die Möglichkeit gehabt, beieinander zu sitzen. Also jetzt zückt mir mal einen Terminplan. Wie geht's dann? Und so habe ich mich sehr gefreut und möchte mir ganz herzlich bei dir bedanken, dass du überhaupt das noch reingeschoben hast, diesen Termin hier bei uns. Und es ist uns echt ein Vorrecht. Also herzlich willkommen und nimm den Ball dort auf, wo du ihn gestern bei uns hinterlassen hast. Und wir freuen uns, was Gott dort durch das Wort durch Zacharia zu uns weiterzugeben hat, durch dich.
Wer aufmerksam die Propheten des Alten Testamentes liest, der wird feststellen, dass die Propheten ein gemeinsames Thema haben. Das immer wieder unter dem Stichwort Tag des Herrn angesprochen wird. Die Propheten sind von Gott und das Volk Israel gesandt worden, um sie immer wieder daran zu erinnern, dass er dieses Volk berufen hat als Träger der Heilsgeschichte. Darum hat er ihnen das Gesetz gegeben. Darum hat er sich ihnen offenbart. Und in der Botschaft der Propheten, in dem Reden Mose, liegt ja jetzt eine Zielrichtung, und zwar auf Jesus hin. Das Alte Testament ist ja voll von Prophezeiungen auf Jesus. Das ist übrigens etwas für Leute, die Mut zum Denken haben, denn all die Einzelheiten über Jesus, seine Person, Ort seiner Geburt und all diese Dinge, das kann ja niemand selber manipulieren. Allein unsere Geburt, da können wir keinen Einfluss nehmen. Wir werden geboren. Ort, Zeitpunkt, Vater, Mutter, all das können wir nicht manipulieren. Und so reden die Propheten in einer großen Fülle von Einzelheiten über den kommenden Herrn, den Messias. Und das tun sie in einer zweifachen Hinsicht. Einmal sein erstes Kommen als Heiland und Erlöser für Israel und die Menschheit. Und dann reden sie über das zweite Kommen, wo er als Herrscher und König kommen wird. Nun, von diesen beiden Schwerpunkten, die sie oft gemeinsam sehen, so wie wir ins Gebirge blicken, einen Gipfel hinter dem anderen sehen und meinen, oh, die sind ganz nah beieinander. Wenn man aber vor Ort ist, dann merkt man, oh, da ist ein riesiges Tal dazwischen. So sprechen sie oft in einem Text vom ersten Kommen und vom zweiten Kommen. Beim zweiten Kommen fällt jetzt aber eine gemeinsame Thematik auf. Da sprechen die Propheten vom Tag des Herrn. Das ist kein Sabbat, das ist kein besonderer Kalendertag, das ist auch nicht irgendein Jubiläum, sondern der Tag des Herrn ist eine Beschreibung einer relativ kurzen Zeitphase, die so gefüllt ist mit Ereignissen wie nie zuvor. Wir zählen die Zeit ja nach dem Tick-Tack unserer Uhren. So 60 Sekunden, eine Minute, 60 Minuten, eine Stunde, 24 Stunden, ein Tag, 7 Tage, eine Woche, 28 bis 31 Tage, ein Monat, 12 Monate, ein Jahr, 10 Jahre, ein Jahrzehnt und 100 Jahre, ein Jahrhundert und der Rest verschwindet überm Horizont des Grabsteins. Das ist unser Zeitempfinden. Gott zählt die Zeit nicht qualitativ nach der Menge der Sekunden, Minuten, Stunde, Tage, Monate und Jahre, sondern Gott zählt die Zeit quantitativ, das heißt, nach der Fülle der Ereignisse, die da geschehen. Und deswegen sagt die Bibel an einer Stelle, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und ein Tag sind wie 1000 Jahre. Das sind 1000 Jahre Menschheitsgeschichte, die Geschichtsbücher stehen voll. Aber aus der Sicht Gottes ist da gar nicht viel passiert. Und dann kommt eine relativ kurze Zeit, da passiert heilsgeschichtlich mehr als in den 1000 Jahren vorher. Und schaut, weil wir das so schwer verstehen, will ich das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben jetzt ein paar richtige kalte Regentage hinter uns und überall, wo ich hinkomme, da wird von dem erwarteten Sommer gesprochen. Gut, gehen wir mal darauf ein. Stellt euch mal vor, es wird so richtig schön warm die nächsten Tage. All das Grün gibt nochmal richtig einen Schub. Und jetzt ist Wochenende, Samstag. Ihr sitzt in einem gemütlichen Liegestuhl, blättert in eurem Lieblingsbuch, im CD-Player ist eure Lieblingskassette und dann gibt's noch den besonderen Tee oder Kaffee oder was ihr mögt und dann noch den Lieblingskuchen. Also insgesamt alles top. Wie schnell verfliegt da die Zeit? Was? 2 Stunden schon? Ist doch nicht zum Glauben. Ja? So ist es. Aber jetzt stellt euch vor, nicht im Liegestuhl und nicht 2 Stunden, sondern nur 10 Sekunden auf einer rot glühenden Herdplatte sitzen. Was ist länger? Ja, doch offensichtlich die 2 Stunden im Liegestuhl, nicht? Nein, so erleben wir das nicht. Die 10 Sekunden auf der rotglühenden Herdplatte, die sind wesentlich länger und schon viel zu lang. Warum? Ja, da brennt was an. Merkt ihr? Da, wo die Ereignisse sich bündeln, das ist Zeit, qualitativ. Das andere, wenn es so dahin streicht, das ist Zeit, quantitativ. Und der Tag des Herrn, der ist nicht messbar in der Länge, sondern der ist messbar in der Fülle der Ereignisse. Der Tag des Herrn hat einen Zeitrahmen aus dem Buch Daniel. Zeit erlaubt es nicht, das heute Abend im Einzelnen auszuführen. Können wir entnehmen, dass im Kern eine Zeitspanne von 7 Jahren am Ende sein wird. Und um diese Kernzeit gibt es eine Vor- und Entwicklungszeit und nach dieser Kernzeit gibt es eine Auswirkungs- und eine Offenbarungszeit. So enthält der Tag des Herrn zunächst ganz massive Geschehnisse in Form von Katastrophen, Gerichte, Krieg und all das, was die Menschheitsgeschichte so unendlich schwer und traurig macht. Aber das wird ungeheuer komprimiert sein. Der Tag des Herrn enthält aber nicht nur das, sondern der Tag des Herrn enthält auch das Moment der Buße. Buße meint ja Umdenken. Buße meint ja Neuorientierung. Buße meint, jetzt auf Gott gerichtet. Und dann schließt der Tag des Herrn das Offenbarwerden seiner Herrschaft ein. Wenn er kommt, wenn sich dann all das erfüllt, was er versprochen hat. Und so sprechen nahezu alle Propheten vom Tag des Herrn. Wenn ihr im AT lest, nimmt man einen Rotstift und streicht immer an. Dann ist die Rede dieser Tag, an jenem Tag, nach diesem Tag. Alleine hier in den Kapiteln bei Sacharja, die wir bearbeiten, von 12 bis 14, steht 15 Mal der Tag des Herrn, dieser Tag, an jenem Tag. Wenn wir in den Propheten Joel hineingehen, 4 Mal, und deswegen hat man auch die 4 Kapitel so eingeteilt. Und wenn ihr jetzt bei Jesaja lest, bei Jeremia lest, dann stoßt ihr immer wieder auf diesen Tag, bei Hesekiel sowieso. Also ich denke, bis auf Jona, da habe ich den Tag des Herrn nicht finden können, da ist er ins Wasser gefallen. Aber in allen anderen Propheten stoßen wir auf diesen Tag des Herrn. Dieser Tag des Herrn wird nun in einer typisch jüdischen, orientalischen Weise beschrieben. Wir als deutsche Westeuropäer und geprägt durch die abendländische Bildung, wir haben Probleme, das nachzuvollziehen. Wir sind nämlich durch unsere Ausbildung geschult, dass immer alles so chronologisch geht, eins nach dem anderen. Im hebräisch-orientalischen Denken, da laufen die Vorgänge anders ab. Da haben wir nicht die Chronologie so stark im Vordergrund stehen, sondern den Parallelismus. Manche denken, was ist das für ein Ungetüm? Bei manchen wird so dunkel auftauchen, irgendwas hatten wir doch in Geometrie in der Schule. Und irgendwas war doch da mit der Mathematik und dem Gesetz, dass sich die beiden Linien, die nebeneinander laufen, erst in der Unendlichkeit treffen. Lassen wir Mathematik, lassen wir Algebra, kehren wir zu der ganz praktischen Art und Weise des Denkens. Parallelismus heißt, Propheten reden über den Tag des Herrn. In einem Durchlauf machen sie Aussagen. Dann stoppen sie und reden ein zweites Mal über die gleiche Thematik, den Tag des Herrn, aus einem etwas veränderten Gesichtspunkt. Dann stoppen sie wieder und dann beginnen sie ein drittes Mal, ja das vierte Mal. Und so haben wir hier in Kapitel 12 bis 14 einen solchen Parallelismus, dass 4 Mal über den Tag des Herrn gesprochen wird. Sobald wir das chronologisch lesen, verwirren sich die Zusammenhänge und wir steigen überhaupt nicht mehr durch. Genau dieses orientalisch-hebräische Denken spiegelt sich auch in der Offenbarung wieder. Da haben wir die Siegel, da haben wir die Posaunen und die Zornschalen. Wir lesen das immer der Reihe nach, weil es so aufgeschrieben ist, dass zuerst die Siegel kommen, dann die Posaunen und dann die Zornschalen. Und dazwischen steht noch irgendwas, was wir nicht recht zuordnen können. Hier wird aber der Tag des Herrn beschrieben. Johannes schreibt 1, Vers 10, ich war im Geist an des Herrn Tag. Genau das gleiche Thema. Und jetzt, wie im AT, schildert er den Tag des Herrn in 3 Durchläufen. Mit jeweils wechselnden Gesichtspunkten. Und genau so ist es jetzt auch hier bei Sacharja. Der Tag des Herrn. Wenn ihr eure Bibel einmal zur Hand nehmt, dann haben wir gesehen, dass Gott am Ende, und da heißt es jetzt in Vers 4, an jenem Tag spricht der Herr, Kapitel 1, Vers 4, nachdem schon vor die Rede ist, dass Gott alle Völker gegen Jerusalem sammeln wird. An jenem Tag, Vers 6, dann heißt es dann weit, Vers 9, an jenem Tag. Da trachte ich danach alle Nationen, die gegen Jerusalem kommen. Dann Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag. Wir haben also hier schon im ersten Durchlauf die ganz deutlichen Hinweise, es geht um den Tag des Herrn und um die Geschehnisse. Der Tag des Herrn beinhaltet jetzt verschiedene Ebenen. Einmal die Heilsgeschichte Israels. Im Tag des Herrn bringt Gott die Heilsgeschichte Israels zum Abschluss. Israel hat ja nicht nur eine private Nationalgeschichte wie andere Völker, sondern Israel hat von Gott her eine Geschichte, die ist mit seinem Heilsplan verknüpft und der gilt allen Menschen. Darum hat der Tag des Herrn auch eine Bedeutungskomponente für alle Nationen der Erde. Zunächst natürlich hat der Tag des Herrn mit jenen Nationen zu tun, die direkt mit Israel Berührung haben. Im Altertum, dass die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter und wie all die Iter, Titer und Miter heißen, die es da sonst noch gibt. Also die alle mit Israel zu tun haben, sind in den Bedeutungshorizont des Tages des Herrn eingeschlossen. Aber Globalisierung, wie wir das heute überall hören, ist gar nichts Neues, ist in der Prophetie längst präsent und von Gott ausgedrückt. Am Tage des Herrn haben wir einen globalen Gesichtspunkt, der die gesamte Menschheit mit der Geschichte der Völkernationen mit umfasst. Mit der Konstellation, wie wir sie heute haben. Wir wollen uns noch mal erinnern, was wir Sonntagmorgen angeschaut haben. Dass Israel, dass der Nahe Osten heute sozusagen zur Achse der gesamten Weltpolitik geworden ist. Zum Krisenherd Nummer 1. Zu dem Bereich, wo alle spüren und ahnen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann entgleitet uns das Ganze. Wir haben also eine Globalisierung auf alle Menschen, alle Völker, aber Israel steht im Mittelpunkt. Denn, wir haben das gesehen Sonntagmorgen, Gott versammelt alle Völker gegen Jerusalem. Es ist ja interessant, dass Gott das macht. Wir denken manchmal, das ist das Werk des Teufels. Gut, der hat seine Finger im Spiel, aber Gott ist der Chef. Und es erfüllt mich irgendwie mit so einer heiligen, geheimen Schadenfreude, dass der Teufel meint, er dreht sein Ding und dabei erfüllt er nur den Plan Gottes. Geschieht ihm recht. Der Teufel ist nicht Gott. Er ist untergeordnet. Und so scheint er die Fäden der Politik zu ziehen. Aber Gott steht dahinter. Wenn ich darüber immer wieder nachdenke, dann muss ich staunen. Wisst ihr, das ist so etwas, wo einem bei tieferem Nachdenken irgendwann schwindlig wird, weil man dem nicht mehr folgen kann. Und dann bleibt nur noch die Anbetung. Gott, du bist der Herr. Kennt ihr diese Beschäftigung? Betend denken und denken betend? Gott hat uns unseren Kopf nicht nur gegeben, damit die Friseure leben können, sondern Gott hat uns Denkvermögen gegeben, dass wir diese Dinge auch erfassen können und auch von daher hingeleitet werden, Gott die Ehre zu geben. Gut, wir können mit unserem Denken nicht alles ausloten. Deswegen, wenn wir ehrlich sind, im Denken weit genug gehen, dann kommen wir automatisch zu dem Zeitpunkt, wo man nur noch beten und anbeten kann. Und hier haben viele Menschen nicht den Mut zum Denken. Wir leben in einer denkfaulen Zeit. Wir leben in einer Zeit geradezu der Denkverweigerung. Man hat nicht den Mut, konsequent weiterzudenken. Deswegen Römer 1. Weil sie Gott, den sie erkennen konnten, an der Schöpfung, an seinem Handeln, nicht die Ehre gaben, hat Gott sie dahingegeben in die Dunkelheit und den Irrtum ihres Denkens und Herzens. Wir meinen, wir leben in einer zunehmenden Aufklärung. Nein, wir leben in einer zunehmenden Verdunklung. Wie gut, dass wir Gottes Wort haben. Zurück zum Tag des Herrn am Ende der Zeit. Wir haben gestern Abend gesehen, wie in Kapitel 13, wie Gott jetzt den Tag des Herrn auch unter geistlichen Gesichtspunkten darstellt und sagt, dann wird auch all der Irrtum, all die Vermessenheit, all die Selbstbezogenheit Israels zu Ende sein, seiner Leiterschaft, seiner Hirten und auch der Propheten, die sich anmaßen, im Namen Gottes zu reden, aber falsche Propheten waren. Das alles mündet aber ein in die Zeit, und da haben wir jetzt einen zweiten gebündelten kurzen Durchlauf, da heißt es, es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile werden ausgerottet, verscheiden und nur der dritte Teil bleibt übrig. Ein ungeheuer inhaltsschwerer Satz, der so viel Not, der so viel an Krieg, Gewalt und Blutvergießen beinhaltet. Und Gott sagt, diese schwere Zeit aber wird eine Läuterungszeit sein für Israel. Sie werden wie Gold, wie Silber in der Hitze gereinigt. Und aus dieser Situation wird er sie erretten, er wird sie annehmen und wird sagen, ihr seid mein Volk. Und Israel wird sprechen, der Herr ist unser Gott. Und das wird geschehen, so haben wir in Kapitel 12 gesehen, wenn Christus wiederkommt, wenn sie den erkennen, in den sie gestochen haben. Wir kommen jetzt in Kapitel 14, zu dem dritten und vierten Durchlauf durch den Tag des Herrn. Wir erfahren jetzt weitere Einzelheiten mit sehr viel Aktion. Und da ist es wieder, siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Das alles ist immer Tag des Herrn. Da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Hier spricht Gott wieder über die Leidenszeit, die Israel zu durchleiden hat. Es wird geplündert. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Die gleiche Thematik wie beim ersten Durchlauf. Aber nun wird es exakter und die Stadt wird eingenommen. Das enttäuscht jetzt alle Israel-Euphoriker, die der Meinung sind, Gott ist in ihrer Mitte, die Feinde werden sie nie wieder besiegen. Aber wir sollten ganz schlicht auf das achten, was die Schrift sagt. Und der Prophet Zacharia sagt in Übereinstimmung mit dem, was Jesus sagt, mit dem, was uns die Offenbarung zeigt, die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet werden. Frauen und Kinder sind immer die großen Leidenden in all den kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann heißt es, die Hälfte der Stadt wird in Gefangenschaft ausziehen. Das deutet ganz klar darauf hin, das übrige Land ist längst erobert und besiegt. Ich erinnere, es ist die letzte Zeit, wo der Antichrist auftritt und Israel verführt, bis Israel erkennt, das ist der Falsche. Und Israel dann versucht, sich dagegen zu stemmen, aber keine Chance hat. Denn die Offenbarung des Johannes zeigt uns, dass 200 Millionen Soldaten als Allianz des Antichristen im vorderen Orient gegen Israel versammelt werden und Israel keine Chance hat. Wir sehen, wie in unserer Zeit jetzt sich die muslimische Welt zu einem Nordriegel entwickelt und einem Südriegel und dazwischen Israel. Und hinzu kommt, dass der Antichrist das letzte Weltreich, und das wird auf dem Boden des alten römischen Reiches entstehen, wie er dann diese Maßnahmen koordiniert. Bei dem römischen Reich müssen wir eines bedenken, schade, dass heute an Schulen kaum noch Geschichte unterrichtet wird. Ich habe Gymnasiasten bei mir im Unterricht gehabt, Geschichtskenntnis gleich null. Das ist schade. Wer nicht weiß, wo er herkommt, wird auch nie wissen, wer er ist und wo er hin will. Geschichte, das ist eine göttliche Sache. Da sollte man sich schon für interessieren. Wenn man das aufmerksam tut, dann öffnen sich Türen. Das Römische Reich war nämlich nie ein rein europäisches Reich. Das Römische Reich umfasste drei Kontinente, Europa, Nordafrika und den vorderen Orient. Wenn auch Rom das Zentrum im Mittelmeer gelegen war, so können wir sagen, wird dann das Reich des Antichristen praktisch eine Ellipse sein mit zwei Brennpunkten. Heute Abend habe ich es ein bisschen mit der Geometrie. Aber das sind nun mal Bilder, die Kraftfelder verdeutlichen. Und so wird es eine Symbiose Europas mit dem vorderen Orient geben und Israel wird mitten darin stecken. Das, was wir heute in Europa erleben, das ist ja für viele auch verwunderlich. Manche kriegen gar nichts mit. Andere, die sehen gleich in Europa den Teufel mit dem Dreizack und dem feuerglühenden Schwanz und was alles. Und andere wieder sehen nur, der Euro, schade um die D-Mark und all diese Dinge. Wir müssen uns aber über eines im Klaren werden, dass uns das Buch Daniel, dem Gott ja zweimal die heilsgeschichtliche Sicht bis ans Ende zeigt und dort deutlich macht, dass auf dem Boden des alten römischen Reiches am Ende der Zeit, ehe Christus das Reich einnimmt, ein Reich entstehen wird. Die Älteren unter uns hatten sich ganz daran gewöhnt, dass es zwei Weltmächte gibt, der Ost- und der Westblock. Die Sowjetunion und Amerika, und das galt schon als endgültig und die Erfüllung. Alle Gedanken darüber hinaus galten als unnüchterne Schwärmerei. Und Hesekiel 38, 39, das war die Sowjetunion und vieles andere mehr. Vielleicht erinnern sich manche noch der Fülle der Bücher, die darüber rausgebracht wurden, mit Lageskizzen und Plänen und alledem. Da war. Ich habe begeistert daran teilgenommen, bis ich bei einer Gelegenheit gemerkt habe, irgendwie stimmt das nicht mit den Aussagen des Wortes Gottes überein. Und ich entsann mich des alten Lehrsatzes, den ich gelehrt bekommen habe. Wir müssen aus der Bibel herauslesen, was drin steht, nicht hineinlesen, was wir meinen. Ja, so lesen wir alle. Seid ihr euch dessen bewusst? Wir lesen von unserer Erfahrungs- und Vorstellungswelt hinein in den Text. Und es bedarf eines Bewusstmachens und es bedarf einer bewussten Bescheidenheit zu sagen, nein, ich will herauslesen, was drin steht. Dann erfüllt sich der schlichte Lehrsatz, wer lesen kann, ist zum Vorteil. Er muss nur davon Gebrauch machen. Gut, ich habe gemerkt, es stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Und so wurde mir deutlich, nein. Hesekiel 38, 39, Gog und Magog, Mesech und Tubal. Das hat nichts mit der Sowjetunion zu tun, wenn Mesech auch wie Moskau klingt. Und Tubal wie Tobolsk in Sibirien, das alte Zentrum. Wenn auch Moskau geografisch auf derselben Linie liegt wie Jerusalem und damit der Feind aus dem Norden, die Sowjetunion, sich geradezu anbietet. Beim aufmerksamen Lesen dieser Kapitel stieß ich darauf, Hesekiel spricht über den Tag des Herrn. Er spricht darüber, dass am Ende der Zeit unmittelbar danach das Reich des Christus, des Messias aufgerichtet wird. Und ich stellte auf einmal fest, wenn es die Sowjetunion ist, dann ist der Antichrist überflüssig, denn da ist kein Platz für ihn. Und so erkannte ich, dass 38, 39 über das Wirken des Antichristen spricht, der eine Hauptstoßrichtung vom Norden ins Land haben wird. Darüber spricht dann Daniel 11, dass da vom Süden auch ein Teil auf Israel einwirkt. Gut, wenn wir dem jetzt weiter folgen, dann stellen wir fest, dass Sacharja auch darüber spricht. Er spricht, dass da, wo Israel den Antichristen als den Verführer erkennt, zwar ein genialer politischer Führer, zwar ein brillanter Militär, zwar einer, der die Ökonomie in die Hand bekommt und auch die Religion eint, aber der dennoch ein Verführer ist. Wenn Israel sich dann wehrt, hat Israel keine Chance. Das Land wird überflutet werden. Wie schon einmal nach dem ersten Kommen Jesu. Jesus selber schaute auf die Stadt und weinte und sagte, wenn du doch erkennen würdest, in welcher Situation du dich befindest, wenn du doch erkennen würdest, wohin dein Weg führt, den du jetzt gehst, aber du erkennst es nicht, du bist blind. Und so wird Jesus abgelehnt, so wird Jesus gekreuzigt und so triumphiert der jüdische Nationalismus dann Ende der 60er Jahre im Aufstand gegen die Römer. Es gelingt den Juden, die Römer aus dem Lande zu drängen. Die Römer waren taktisch klug, die haben sich zurückgezogen, um im Norden jetzt ihre Militärmacht zu bündeln. Ein Drittel ihrer Legionen haben sie im Norden Israels gesammelt. Und während die Juden feierten, wir haben die Römer rausgeworfen, begann die römische Militärmaschinerie zu marschieren. Könnt ihr nachlesen bei Josephus Flavius, der jüdische Krieg, sein Buch ist erhalten. Allerdings keine gute Nachtlektüre. Das gibt Albträume. Das ist voller Realismus. Und die Römer erobern das Land in einer Zangenbewegung. Eine Armee marschiert in der Küstenebene, eine andere Armee marschiert in der Jordanebene. und dazwischen gelegen im Hochland Galiläas, Gebirge Ephraim, Gebirge Judas, marschieren die Truppen, die diese beiden Armeen verbinden, und wie eine Zange das Land erobern, Jerusalem dann einschließen. Und in einer schrecklichen Belagerungszeit werden die drei Festungswälle Jerusalem durchbrochen. Die Stadtmauer, die Mauer des Tempelbezirks und die Mauern zum Tempel. Und Stadt und Tempel werden zerstört. Das wird sich am Ende wiederholen. Die Heere des Antichristen werden dieses Land wieder überfluten. Ich weiß, einige hören es nicht gerne, aber die Zeit der Siege Israels neigt sich. Und neigt sich dieser großen Niederlage am Ende zu. Und die Frage ist, wie kann Gott das zulassen? Gott selber führt es so. Und das führt dazu, dass Israel in seiner ganzen eigenen Kraft gebrochen wird. Denn Stolz ist das Fundament der Blindheit. Stolz schließt alle Türen, die Realität wirklich wahrzunehmen. Und Stolz führt immer zur Erniedrigung. Und Gott lässt es darum zu. Und so sagt der Prophet Sacharja, das ganze Land wird erobert werden, die Stadt wird erobert werden. Aber es wird in Jerusalem ein kleiner Rest bleiben. Es wird aussehen, als würde es jetzt nur noch Stunden, Tage dauern, und dann ist Israel liquidiert. Aber nun in Vers 3. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wenn Israel nicht mehr kann, wenn alle eigene Kraft gebrochen ist, dann wird der Herr gegen die Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Hier ist die Anknüpfung an all die Siege, die Gott geschenkt hat, wo es heißt, ihr werdet sehen und schauen, was der Herr tut. Wenn wir bei Josua nachlesen, wie Gott vom Himmel her eingegriffen hat in die Kämpfe gegen die Kananäer, er wird eingreifen. Und nun erfahren wir eine weitere Einzelheit. Da heißt es, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Wir merken, dieser Text hat ständig die Gleichsetzung von Gott und Messias, weil er auch Gott ist. Als Jesus vom Ölberg gen Himmel fuhr und die Jünger gemäß ihrer Weltvorstellung nach oben schauten. Jesus ist gar nicht nach oben gen Himmel gefahren. Der ist einfach aus dieser Zeit, der materiell begrenzt ist, in die drei Dimensionen, in die göttliche Dimension hinübergetreten. Es kam eine Wolke und nahm ihn weg. Aber sie schauten gemäß ihrer Gewohnheit nach oben, weil Himmel oben ist. Machen wir heute auch noch. Wenn wir vom Himmel singen, zeigen wir nach oben. Die Neuseeländer zeigen nur in die andere Richtung. Der Himmel hat keine Richtung, der Himmel hat keine Entfernung, der Himmel hat keine Dimension, der Himmel ist eine andere Qualität. Nun tritt Jesus aus dieser Dimension Gottes, denn der Engel hat gesagt, so wie ihr ihn habt, in die Welt Gottes eintreten sehen, so wird er wieder heraustreten, an demselben Ort, dem Ölberg, der im Osten Jerusalems liegt. Wer schon einmal eine Israelreise gemacht hat, wird sicher auf dem Ölberg gewesen sein. Die angebotenen Kamele sind da nur störend. Man sollte da am besten hingehen, wenn der ganze Touristentrubel noch nicht da ist, ganz früh morgens, und dann einmal all die Aussagen wirken lassen. Hier ist unser Herr, aus der Zeit wieder in die Ewigkeit gegangen. Und hier wird unser Herr aus der Ewigkeit wieder in die Zeit treten. Das kann man nicht mit nostalgischen Gefühlen aufnehmen. Da ist es, dass der Geist Gottes unseren Geist berühren muss und wir wieder neu spüren. Ja, Gott ist der Handelnde. Wenn dann Jesus in das Weltgeschehen eintritt, dann wird es aber ganz anders sein wie bei seinem ersten Kommen. Denn bei seinem ersten Kommen, da kam er wie? Da kam er geboren von einer Frau, als ein kleines Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Das war ja das Erkennungszeichen, das die Engel den Hirten gaben. Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe liegen. Schwachheit wird sein Erkennungszeichen sein. Gott hat sich klein gemacht, um uns zu erreichen. Wenn er dann aber wiederkommt, dann sagt der Philipperbrief, da werden sich alle Knie beugen müssen und jede Zunge wird bekennen, er ist der Herr. Und das wird jetzt deutlich, dass er, wenn er hier wieder in unsere Wirklichkeit eintritt, dass das nicht ohne Folgen sein wird. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten, nach Westen spalten, zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden, die andere Hälfte nach Süden weichen. Das wird Folge des größten Erdbebens sein, das die Erde je erlebt hat. Hier kommt der Gottessohn in seiner Herrlichkeit und diese Erde wird erschüttert. Wenn wir in die Offenbarung hineingehen, dann heißt es wie ein Baum, der seine Früchte im Sturm abwirft, ein Erdbeben so groß, dass jeder Berg erschüttert und jede Insel bewegt wird. Ja, heißt es dann, dass die Inseln verschwinden und die Berge nicht mehr an ihren geografischen Orten sind. Dann wird die Erde durchgeschüttelt und hier in Israel kommt es zu einem riesigen Grabenbruch vom Mittelmeer zur Araba, zur Senke des Toten Meeres. Und da heißt es dann weiter, und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, in das Tal der Berge bis Azazel reichen. Das liegt, es ein Ort unten in der Jordansenke in der Nähe von Jericho. Nun, es gibt immer wieder Menschen, die kommen aus Israel zurück und haben irgendwo am Ölberg gekratzt und schon einen kleinen Riss entdeckt. Und das gilt schon als ganz großes Zeichen der Offenbarung. Ich denke manchmal, so viel Unvernunft und Unreife kann es doch gar nicht geben. Aber so ist der Mensch. So ist der Mensch. Und im Übrigen hat Israel geistlich ein ganz gefährliches Klima. Die israelische Polizei fängt jedes Jahr so etwa an die 100 Adam, Mose, Aaron, Jakob, Judah und Elia und sonst wie ein bis hin zu Jesus, die dann alle spinnen. Die werden in der Hasada-Klinik dort behandelt, ins Flugzeug gesetzt und zurückgeschickt. Und es ist tragisch, dass ein Gutteil dieser Leute auch aus pfingstlich und neopentekostalen und charismatischen Kreisen kommen, die in ihrer Überspanntheit da dann schon geistliche Halluzinationen erleben. Ich denke, ihr versteht mich. Ich will niemand lächerlich machen. Ich will nur zur Nüchternheit aufrufen. Und ein kleiner Kratzer am Ölberg ist noch nicht die Erfüllung, wie manche meinen. Nein, wenn das geschieht, dann ist es unübersehbar, ein riesiges Tal. Und nun wird das weiter ausgeführt. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Uzias, des Königs von Juda. Hier gab es im Altertum ein so gewaltiges Erdbeben, dass es im Gedächtnis Israel eingeprägt war. Übrigens, Archäologen haben die Folgen dieses Erdbebens an verschiedenen Orten ausgegraben, wo gewaltige Sprünge in Mauern sind, weil sich ganze Erdbereiche verschoben haben. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Jetzt müssen wir eigentlich Offenbarung 19 lesen, wo Jesus dann von der Hochzeit des Lammes aufsteht und mit den Heiligen, mit den Heeren des Himmels kommt, um die Herrschaft des Antichristen zu beseitigen und Israel zu retten. Gott offenbart sich im Namen. Und er offenbart sich auch in dem Namen Jahwe Sebaot. Und das heißt was? Herr der Heerscharen, der Kriegsheere. Und jetzt muss ich alle Harmlosigkeit der Engel auflösen. Engel, das sind nicht so putzige kleine Kindchen mit so kurzem Hemdchen, Stummelflügelchen, Täterettete und Aufhänger für den Weihnachtsbaum. Engel sind auch nicht lichtgewandete himmlische Fischerchöre, die an den Hängen des Himmels das große Halleluja von Händel singen. Nein, Engel sind Streiter Gottes. Die ganze Harmlosigkeit und fromme Spinnerei über Engel und so weiter, die zurzeit Karriere macht, die hat nichts mit der Realität zu tun. Eine wirkliche Begegnung mit Engel, die lässt jeden Menschen zu Boden sinken. Könnt ihr bei Daniel nachlesen, bei Johannes nachlesen. Geschweige denn, Jesus zu begegnen. Mich stören diese Bücher, wo er Jesus da in so netten Sandalen neben der Person einherschreitet und dann das alles so lieblich und schön und so weiter. Wisst ihr, das Ganze ist nichts weiter wie sublimierte Wünsche hoch drei. Hat aber nichts mit biblischer Realität zu tun. Damit streite ich keine subjektiven Erfahrungen ab, die für den einen oder anderen tröstlich sein können. Aber die haben keine Wert als Lehraussage. Er wird kommen mit den Heeren des Himmels und wird den Antichristen besiegen, Israel erlösen. Vers 6. Es wird geschehen an jenem Tag. Und nun wird dieser Tag seines Kommens beschrieben. Das wird ein Tag des Schreckens sein. Da wird kein Licht sein. Die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen. Die Bibel spricht davon, der Tag des Herrn wird gewaltige kosmische Veränderungen mit sich bringen. Und wenn ich jetzt einmal aus Haggai lesen darf, das ist der Prophet, der seinen Dienst zur gleichen Zeit mit Zacharia tut. Und er spricht vom Tag des Herrn in folgenden Ausdrücken sehr, sehr deutlich und beschreibt jetzt diese Dinge, um die es da geht. Und er sagt, ich werde den Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern. Und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und werden dem Haus des Herrn dienen. Es wird eine Zeit der Erschütterung sein. Und jetzt nehme ich noch Zephania, den anderen Propheten, dazu. Er hat die ausführlichste Beschreibung des Tages des Herrn in Kapitel 1. Und er schreibt, dort, Kapitel 1, Vers 14. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nah und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag. Ein Tag der Not und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Horns und des Kampfgeschreis gegen die befestigten Städte und gegen die hohen Zinnen. Und ich werde die Menschen ängstigen, so dass sie einhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihre Eingeweide wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht erretten können am Tag des Grimmes des Herrn. durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn Vernichtung, ja Entsetzen, wird er wirken bei allen Bewohnern des Landes. Das ist der Tag des Herrn in seinem Schrecken, in kosmischen Erschütterungen, in irdisch-geografischen Erschütterungen, in gesellschaftlichen Erschütterungen. Aber es ist eine begrenzte Zeit. Da heißt es in Vers 7, weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird es Licht sein. Diese Schreckenszeit wird eine begrenzte Zeit sein. Und dann heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, immer noch Tag des Herrn, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Jetzt ist der Übergang da, nach Gericht zur Herrschaft des Messias. Und da ist eine mächtige Quelle beschrieben, über die spricht Hesekiel. Diese Quelle und dieses Ereignis wird als Bild dann in der Offenbarung für die himmlische Welt, für das neue Jerusalem genommen. Und dieses lebendige Wasser, diese mächtige Quelle, wird zwei Ströme speisen, die eine Hälfte zum östlichen Meer, zum Toten Meer, und die andere zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter wird es so geschehen. Das wird kein Fluss sein, der in den Sommerzeiten zum Trockenwadi wird, sondern wir entnehmen, damit wird die ganze Geografie und Fruchtbarkeit des Landes verändert und erneuert. Jetzt, wo der Messias kommt, werden sich all die Verheißungen erfüllen, die wir jetzt schon so gerne propagieren. Dann heißt es weiter, der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Das ist seine Herrschaft. Und nun erfahren wir weiteres. Das ganze Land wird sich verwandeln, sodass es wird wie die Niederung von Geba bis Rimmon im Süden von Jerusalem. Das war eine fruchtbare, grüne Gegend. Jerusalem selber aber wird erhaben sein und wird an seiner Stätte bleiben. Vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores, bis zum Ecktor und vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs. Jerusalem samt der umstrittenen Altstadt, samt Tempelberg, das wird die Hauptstadt nicht nur des geretteten Volkes Israel sein, sondern des Reiches des Herrn auf dieser Erde. Und das ist das Millennium, das tausendjährige Reich, das in Offenbarung 20 beschrieben wird. Und man wird darin wohnen. Und einen Bann wird es nicht mehr geben. Und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Erst dann. Und hier müssen wir aufmerken, alle Segensverheißungen über die Grenzen des Landes, über die Fruchtbarkeit des Landes, über die Schönheit des Landes, über die Erhabenheit Jerusalems und was wir alles nehmen können. Die Dinge erfüllen sich erst, wenn der Messias selber da ist. Vorher haben wir vorbereitende Wirkung, die aber zu einem Großteil dann auch wieder im Tag des Herrn erschüttert werden, ehe das Endgültige kommen. Und nun ein Rückblick auf den Schrecken. Und dies wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jedem sein Fleisch verwesen, während sie noch auf seinen Füßen stehen, und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen, und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Eigenartig. Die Offenbarung zeigt uns, Christus kommt mit den Heeren des Himmels und er wird den Feind schlagen mit dem Schwert aus seinem Mund, ein Bild. Sein Vollmachtswort wird das Leben dieser Heere beenden. Leben ist Gott gegeben. Leben hat sich nie selbst entwickelt. Was Leben ist, weiß heute kein Wissenschaftler. Auch wenn sie alle tun, als wären sie super schlau. Es gibt keine befriedigende Antwort, was Leben ist. Lasst euch nichts vormachen. Da redet man drumrum. Und wenn ihr hartnäckig bleibt und zum 7. Mal sagt, bitte, was ist Leben? Dann werdet ihr merken, dass nichts dahinter steht. Aber wenn Christus sein Wort spricht, dann lösen sich die Grundlagen des Lebens auf und das sind unsere Zellen. Die Zellen sind die kleinsten organisatorischen Einheiten des Lebens. Mit dem Zellkern, mit dem gesamten Erbinformationsgut. Der Zellkern ist nicht größer wie die Spitze einer Stecknadel. Aber da ist das Programm für den ganzen Menschen drin. Wenn das ausgedruckt wird, ergibt das 30.000 dicke Bände. Alles von selbst entstanden. Alles von selbst entstanden. Merkt ihr, in was für einer verdrehten Welt wir leben? Dass man angesichts überwältigender Fakten das nicht sieht, weil man es nicht sehen will. Es ist der Wille, der bestimmt, was ich sehe und was ich daraus folgere. Und Wille hat mit unserem Herzen, mit dem Zentrum unserer Persönlichkeit zu tun. Das Problem ist nicht der Verstand. Das Problem ist unser Herz. Aber zurück. Wenn nun Christus mit seinem Allmachtswort in der Zelle die Lebensstrukturen auflöst, die Mitochondrien und die anderen Dinge, die da sind, ich lese das mit allergrößtem Interesse, denn darin kann ich die Handschrift Gottes erkennen, dann passiert was. Die Menschen verwesen stehenden Leibes. Manche sagen, das passiert doch sonst nur bei der Neutronenbombe. Ja, die Neutronenbombe ist nichts, die ungeheure Energie, die diese Strukturen zerstört. Aber es gibt eine viel größere Energie und das ist das Wort unseres Herrn. Denn durch ihn ist Himmel und Erde geschaffen worden. Aber wenn er es im Gericht gebraucht, dann zerfallen die Strukturen. Und so fällt dieses 200 Millionen her. An einem Tage. Israel kann sie nicht besiegen. Israel ist besiegt. Und die Engel kommen nicht mit blanken Schwertern. Die folgen ihrem Oberbefehlshaber. Er spricht ein Wort. Und nun erkennen wir in dieser Beschreibung eigentlich den vierten Durchlauf durch den Tag des Herrn, nämlich wie diese Heere vernichtet werden. Wenn ihr jetzt noch ein paar Minuten Zeit habt, bis jetzt habe ich gesehen, es hat mir noch keiner nachhaltig recht gegeben, also muss ich mich noch ein wenig weiter bemühen, euch zu überzeugen. Jetzt lese von Vers 13 weiter. Es wird geschehen an jenem Tag, immer noch Tag des Herrn. Das ist nicht zu übersehen. Da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter ihnen entstehen. Jetzt wird im vierten Durchgang geschildert, was denn passiert, wenn der Herr seine Feinde besiegt, sodass einer des anderen Hand packen und sich seine Hand gegen die Hand des Nächsten erheben wird. Die große Einigkeit unter dem Antichristen wird zerbrechen. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Auch in dem Überrest Israels wird Verwirrung und Uneinigkeit sein, ehe sie dann Christus erkennen. Da wird dann der Reichtum aller Nationen ringsrum eingesammelt werden. Gold und Silber und Kleidern große Menge, das sind die Bilder alttestamentlicher Schlachtfelder. Wenn dann nach dem Sieg den siegreichen Truppen das zur Plünderung freigegeben wird Aber jetzt wird deutlich, dass dann die Ressourcen der Welt Israel für den Aufbau und Wiederaufbau zugutekommen. Dann werden die Fremden kommen und das Land bauen. Dann wird sich all das erfüllen, was wir gerne heute schon propagieren. Und dann heißt es weiter, und ebenso gleich dieser Plage wird auch die Plage für die Pferde, die Maultiere, die Kamele, die Esel und für alle Tiere, die in jenen Heerlagern sind. Nun müssen wir wissen, im Altertum kannte man für die Fortbewegung nur die Last- und Zugtiere. Keine Armee der Welt hat heute noch Pferde. Vielleicht der General, der morgens vom Frühstück ausreitet, der hat noch ein Pferd. Aber das sind Bilder für die vollmotorisierten militärischen Armeen, die wir heute haben. Die erste Division der US-Armee, Elite-Division, die hat immer noch einen alten klassischen Namen, First Cavalry Division, erste Kavalleriedivision. Und da geht keiner mehr, reitet keiner auf dem Pferd und geht keiner zu Fuß. Die ist voll motorisiert mit Panzern, Mannschaftswagen, Hovercraft und Helikoptern und alles Mögliche. Und so wird im Bild gesprochen, mit den Heeren wird auch das riesige Arsenal der Rüstung jetzt aus der Funktion gebracht. Das wird ein riesiger Schrotthaufen da im vorderen Orient sein. Was Israel da für Materialien zum Aufarbeiten hat. Und dann fährt der Text dann weiter fort und wir lesen Folgendes. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von den Nationen. Die Offenbarung spricht davon, dass ein Drittel aller Menschen in den letzten Ereignissen ums Leben kommen. Bei heute mit 7 Milliarden wären das 2,3 Millionen Menschen. Kann das sein? Ja, es wird sein. Aber die dann überleben. Ja, gibt es denn da überhaupt noch was zum Überleben? Die Erde wird doch ein Trümmerhaufen sein. Stimmt. Und die, die überleben, die werden nicht vor Gesundheit strotzen. Die meisten werden Krüppel sein, geschädigt, alles. Die Ökologie wird total kaputt sein. Aber jetzt kommt Christus, er rettet Israel, indem er die Feinde vernichtet und tritt seine Herrschaft an. Und dann wird er die Ökologie erneuern. Ach, das muss ich euch erzählen. Vor Jahren kam ein eifriger junger Mann bei uns auf Berühr an die Tür und sammelte Unterschriften. Ich sag, worum ging's denn da? Na, es ging um Bäume am Flughafen, ihr wisst Bescheid. Ich sagte zu ihm, sind Sie ein Lebensschützer? Ja, ja, das versetzen wir uns ein. Ich sage, ich habe Sie eigentlich schon viel eher erwartet. Ja, wir können ja nicht überall sein. Ich sage, das meine ich nicht. Ich meine, als es darum ging, dass das Töten von Kindern im Mutterleib nicht mehr strafgesetzlich verfolgt wird. Wegen der Bäume, da regen sich auf, aber dass Kinder getötet werden dürfen. Da sind sie nicht hier gewesen. Sie sind ein Heuchler und Spinner. Ich kann sehr deutlich werden. Oh, der wechselte die Farbe. Ich sage, es ist doch so, oder? Und dann hat er mitgekriegt, dass ich Christ bin. Und dann sagt er, ihr Christen wollt ja nur, dass alles kaputt geht. Ich sage, halt mal. Und dann habe ich ihm 10 Minuten ohne Luft zu holen, damit er mich nicht unterbrechen konnte, vom tausendjährigen Reich erzählt. Der stand da mit Augen wie Spiegeleier, wie so ein Bus an der Ampel. Und dann, als ich aufhörte, sagte er, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ich sage, Sie lesen die falsche Literatur. Sie müssen mal wirklich das lesen, was akut ist. Brüder und Schwestern, wenn wir den Ernst der Situation noch nicht verkennen, wenn wir nicht schönreden die Zukunft, wir wissen, was kommt, aber wir haben eine Hoffnung, auch für diese Erde, wenn Jesus kommt. Dann wird er die Ökologie erneuern. Denn der, der das alles geschaffen hat, für den ist es kein Problem. Die Grünen müssen nicht die Welt retten. Und die Blassgrünen und die Frommgrünen und all die anderen auch nicht. Das macht der Herr selber. Ja, aber die Erde wird doch verstrahlt sein. Strontium, Halbwertszeit 135.000 Jahre, da haben wir Menschen noch gar keine Chance. Ach Mann, Christus macht so. Und dann sind diese kernphysikalischen Situationen, die sind aufgelöst. Was stört unseren Herrn, wie lang was strahlt? Er ist der Herr, der bis in die Atom- und Mikrowelt der Atome alles geschaffen hat. Für den doch nicht ein Problem. Und schaut hier, dann wird die größte Heilungskampagne sein, die je war. Lest mal daheim Jesaja 35, ein herrliches Kapitel. Das wird die größte Heilungskampagne sein. Da werden die Lahmen springen wie die Hirsche, die Blinden jubilieren, die Stummen werden schreien und jauchzen und das ganze Land wird blühen. Das ist nicht Poesie, dichterische Sprache. Das ist Prosa-Beschreibung der Wirklichkeit. Dann werden alle Verheißungen wahr, die Gott Israel gegeben hat. Dann wird einer auf dem Thron Davids sitzen und herrschen. Und das ist wer? Jesus, der Sohn Davids. Das hat ja die Zeitgenossen geärgert, dass das einfache Volk und die Menschen in Not Jesus immer wie anriefen. Jesus, Sohn Davids, hilf mir! Boah, war das ein Skandal für die Frommen. Und die Armen wussten mehr. Und dann wird der Sohn Davids auf dem Thron sitzen. Also ich muss mich beeilen, sonst komme ich noch ins Predigen. Und dann lesen wir weiter. Es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Da ist Christus der Herr. Und da werden alle Völker der Erde Delegationen nicht nach New York zur UNO-Hauptversammlung schicken, sondern nach Jerusalem, um dem Herrn aller Herren zu huldigen. Und sie werden ein Laubhüttenfest feiern. Was hat denn das zu bedeuten? Das ist ganz einfach. Das Laubhüttenfest feierte Israel ja. Warum? Zur Erinnerung, dass Gott sie aus Ägypten errettet hat und durch die Wüste geführt und ins Land gebracht. Und so wird es dort ein ganz großes Laubhüttenfest, ein Fest geben, wo eine ganze Welt mit teil hat, dass Gott der Herr der Geschichte ist, dass Gott Geschichte mit Israel gemacht hat, dass in dieses Volk Jesus gekommen ist, dass er jetzt die Herrschaft der Welt hat. Das werden die großen Feiern sein. Die brauchen wir jetzt als Gemeinde noch nicht übernehmen und feiern. Das sehe ich hin und her und denke immer nach, ob die Leute auch begreifen, was sie machen. Denn die Bibel sagt, all diese Dinge sind nur Schatten der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit haben wir in Jesus. Wir brauchen kein Passa mehr feiern, um das Abendmahl aufzumotzen, wie manches machen. Wir brauchen auch nicht dies und jenes und anderes. Wir haben die Wirklichkeit in Christus. Aber hier haben wir die Symbolik. Und dann heißt es weiter. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten. Ja, das wird es geben. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Und auch die Herrschaft Jesu Christi hebt das nicht auf, wenn es nicht zur Erneuerung des Herzens kommt. Über diese wird kein Regen kommen, das wird sehr pragmatisch sein. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht heraufzieht und nicht kommt, die sagen, wir haben den Nil, was brauchen wir Regen? Ja, aber wenn es im Hochland von Abyssinien nicht regnet, wenn es dort nicht in den Gebieten, wo der Nil herkommt, der weiße und der blaue Nil, dann ist es auch mit Ägypten nichts. Und dann heißt, dann wird der Regen auch nicht über dieses kommen. Das wird die Plage sein, mit der Herr die Nationen plagen wird, die nicht heraufziehen, das Laubhüttenfest zu feiern. Schaut, das ist der Unterschied des tausendjährigen Reiches zum Himmel. Das tausendjährige Reich ist auf der Erde. Das tausendjährige Reich ist unter den Menschen, die zwar unter der Herrschaft Christi leben, aber deren Herz noch längst nicht alle erneuert sind. Sünde ist immer noch möglich und hat die Konsequenzen. Aber an jenem Tag, jetzt Vers 20, wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kochtöpfe im Hause des Herrn werden wie die Opferschalen vor dem Altar sein. Und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird dem Herrn der Heerscharen heilig sein. Da denkt manch einer, was hat die ganze Geschichte mit der Küche denn hier am Ende mit der Herrschaft Christi zu tun? Nun, wir müssen es aus dem jüdischen Kontext des Tempelgottesdienstes mit all den besonderen Geräten übertragen. Und damit sagt Zacharia, das alles wird keine Rolle mehr spielen. Da wird kein Unterschied mehr sein zwischen dem heiligen Kochtopf und dem gewöhnlichen. Da werden sogar die Schellen der Pferde heilig sein. Das heißt, es wird alles Gott zugeordnet sein. Übrigens eine gute Lektion für uns. Wir haben so seltsame Vorstellungen von Heiligkeit. Manche denken, je komischer, desto heiliger. Nein. Heiligkeit ist eigentlich ein Stück aufgedeckter Herrlichkeit Gottes. Und unser Altpräses, er lebt schon nicht mehr, Erwin Lorenz hat diesen Satz geprägt, den habe ich mir gemerkt. Gott geht es darum, dass wir in einer natürlichen Heiligkeit leben und in einer heiligen Natürlichkeit. Das möchte ich manchen so richtig hinter beide Ohren schreiben, die so als geistliche Luftkissenfahrzeuge ohne Bodenberührung mit viel Staub durch die Gegend schweben. Gut, Humor und Ironie gehören auch dazu. Man darf sie nicht immer verwenden. Und das wird jetzt hier deutlich. Und dann heißt es, da werden auch keine Viehhändler mehr sein. Das erinnert natürlich woran, dass Christus den Tempel gereinigt hat und die Viecher da rausgetrieben hat und dann was sagt? Reiß doch den Tempel auf, ab, ich werde ihn in 3 Tagen wiederbauen, die wahre Offenbarungsstätte Gottes bin ich. Das tausendjährige Reich wird einen Tempel haben, das schildert ja Hesekiel, aber der wird einen symbolischen Gedächtnischarakter haben. Er wird keinen Erlösungscharakter und keinen Weg mehr haben, denn dafür ist Christus da. Und so schließt dieser 4. Durchgang mit diesem Ausblick auf die Herrschaft Gottes im Millennium, wo sich für Israel nach all den erfüllten Gerichten jetzt alle Segnungen erfüllt haben. So, jetzt haben wir natürlich, die wir das lesen als Gemeinde, eine Frage, was haben wir denn damit zu tun? Gut, wir sollen beachten, was mit Israel geschieht, denn die Bibel sagt, wenn das alles geschieht, dann kommt der Zeitpunkt unserer Erlösung. Wir warten auf die Entrückung. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, wir, die Lebenden, werden verwandelt werden. Wir bekommen eine Leiblichkeit, die nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Das heißt, unser Leib gehört zu unserer Persönlichkeit. Das kann man nicht trennen. Es gibt so viele, die trennen immer Geist, Seele und Leib. Das ist griechisches Denken, nicht biblisches Denken. Bei Gott ist das eine Einheit und deswegen bekommen wir für die Ewigkeit auch ein Leib. Aber ein Leib ohne die Begrenzung. Nun sind wir bei Christus. Die Offenbarung zeigt uns, im Himmel wird es eine große Hochzeitsfeier geben. Währenddessen scheint der Antichrist auf der Erde zu triumphieren. Aber dann kommt Christus mit den Heeren des Himmels und mit seinen Heiligen. Werden wir mitstreiten? Nein, brauchen wir nicht. Das kann der Herr allein, er braucht unsere Hilfe nicht. Er braucht ja nicht mal die Hilfe der Engel. Das Wort aus seinem Mund wird alle Feinde fällen. Dann Erlöster Israel tritt die Herrschaft an. Und Israel wird dann tatsächlich das beherrschende Volk der Erde sein. Und der Vorwurf der Antisemiten, die Juden streben nach der Weltherrschaft, ist eigentlich ein Stück missverstandene Verheißung der Propheten. Es wird sich dann erfüllen. Ja, und wir? Wir kommen noch mit Christus. Werden wir hier noch mitmischen? Weil manch einer denkt, unser Bürgermeister, der taugt gar nichts, das kann ich besser. Und dann denkt, wenn ich mit Christus komme, werde ich das mal übernehmen. Andere will Regierungspräsident werden. Einer wollte schon immer Ministerpräsident werden und der andere dies und jenes. Aber das sind unberechtigte Hoffnungen, denn das alles wäre eine Degradierung. Denn wir sind bei Christus, es gibt nichts Höheres. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron. Alle irdische Herrschaft wird sich durch Israel auswirken. Für uns als Gemeinde aber ist diese Gewissheit, selbst diese Zeit ist nicht der Abschluss, sondern die Offenbarung zeigt uns, nach 1000 Jahren wird der Teufel losgelassen, der gebunden ist in dieser Zeit. Und 1000 Jahre idealer, positiver Umwelt verändert den Menschen nicht. Der Humanismus sagt ja, der Mensch ist gut, nur die Umwelt verdirbt ihn. Wenn wir die Umwelt verändern, wenn wir Revolution und alles anzetteln, dann kommt der gute Kern des Menschen zutage. Und dann sagt Gott, gut, probieren wir es aus, 1000 Jahre lang. Nach 1000 Jahren müsste man ja sagen, so, wenn jetzt der Teufel nochmal kommt, wird jeder sagen, du bist doch blöd, du glaubst doch nicht, dass wir dir folgen. Was geschieht? Sie folgen ihm alle wieder. Albert Einstein hat recht. Er hat gesagt, das Problem der Menschheit ist nicht die Wasserstoffbombe, sondern das Herz des Menschen. Und so verführt der Teufel die Menschheit wieder. Sie kommen dann wieder gegen Israel. Und das ist der Zeitpunkt, wo Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Das ist der Zeitpunkt, wo Himmel und Erde vergehen, wo Leben in der jetzigen Form nicht mehr sein wird, wo dann alles in die Ewigkeit geht. Aber am Übergang steht das letzte Gericht am weißen Thron. Und dann kommt neuer Himmel, neue Erde. Dann kommt die Welt Gottes, nach der wir uns aufstrecken. So, ich mache hier einen Punkt. Wie gesagt, die Gefahr, dass ich dann doch noch ins Predigen komme, ist zu groß. Aber ich will euch Gelegenheit geben, wenn ihr noch könnt, Fragen zu stellen. Aber die müssen mit der Thematik zusammenstehen. Also wenn es um Wiederverheiratung, Geschiedene und so geht, das beantworte ich alles nicht, sondern das muss mit dieser Thematik zu tun haben. Bitte. Nach meiner Meinung aus dem Tag des Herrn, das heißt aus dieser letzten Zeit ohne konkreten Zeitpunkt. Es gibt ja eine zweifache Sicht. Die Gemeinde wird vor allem entrückt, bekommt gar nichts mit. Die zweite Sicht ist, die Gemeinde wird nach allem entrückt und muss durch alles durch. Ich kann beide Dinge nicht sehen. Erstens, dass die Gemeinde vor allem entrückt wird. Wir haben gar keinen Teil an der Trübsal. Das ist natürlich eine Lehre, das beleidigt alle Christen in der muslimischen Welt, in der Volksrepublik China, in Korea, in Afrika, Lateinamerika, die verfolgt werden. Dass wir kein Leid erleben und dass wir einen Anspruch haben, dass es uns immer gut geht, also das Wohlstandsevangelium, hat nichts mit der Bibel zu tun. Das ist erfunden worden irgendwo am Sonnenstrand Kaliforniens und Swimmingpool Florida. Hat nichts zu tun mit der Realität. Wir werden nicht vor allem entrückt. Aber das Entscheidende wird sein, die Verführung. Und deswegen warnt Jesus in den Endzeitreden 3-mal vor der Verführung. Verführung ist eigentlich viel schwieriger zu bestehen als Verfolgung. Bei Verfolgung sind die Fronten klar. Bei Verführung, weil es die größtmögliche Ähnlichkeit ist, da kann man vom Kurs abkommen. So wird die Gemeinde durch die erste Phase hindurchgehen. Ich glaube auch nicht, dass wir durch alles hindurchgehen, denn die Offenbarung zeigt uns, dass wir aus dieser Zeit errettet werden. Ich nehme an, gegen die Mitte, wo aus der verführerischen Phase mit all den Dingen, die der Antichrist schon bringt, wo dann seine Gewalt und seine Schrecknis offenbart wird, dass da die Gemeinde entrückt wird. Nur ein Datum kann ich euch nicht nennen, wenn jetzt schon manche einen Kalender zücken wollten. Und ich möchte euch nur sagen, lasst euch nicht verwirren. Zurzeit werden pro Jahr etwa im Internet zwei ganz sichere Daten der Wiederkunft Jesu immer bekannt gegeben. Das letzte Datum war von 50 Propheten in den USA bestätigt und ganz sorgfältig geprüft. So Sachen, die kommen dann auf Umwegen immer zu mir und ich denke, liebe Leute, haben die denn nicht selber genug Common Sense, das heißt vernünftigen Menschenverstand, um zu sehen, dass Jesus sagt, niemand weiß Tag und Stunde. Da sagen Leute, ja, Tag und Stunde nicht, aber Woche, Monat und Jahr. Unsinn, Tag und Stunde ist eine Redewendung für den Zeitpunkt. Also eine ungefähre Orientierung, nur das führt nicht zu einer Datierung. Und es wäre auch schlimm, wenn wir das Datum wüssten. Stellt euch vor, das wäre der 23. März 2015. Wenn wir sagen, oh, wir haben 13, wollen wir mal ein bisschen uns dran halten. Wenn dann 14 kommt, sagen wir, ja, jetzt ist es besser. Wenn 15 kommt, dann werden wir alle anfangen zu spinnen. Ja, so sind wir Menschen. Haben wir ja alles schon erlebt. Und dann würde die ganze Sache schief gehen. Ja, diese Wiederkunft Jesu am Ende ist ja nicht der Zeitpunkt der Entrückung. Bei der Entrückung werden wir ihm entgegengerückt, da kommt er noch nicht wieder, sondern da werden wir zu ihm gerückt in die himmlische Welt, zum Preisgericht und zur Hochzeit. Und dann steht er auf, im Bild gesprochen vom Hochzeitsmahl, um seine Herrschaft auf der Erde anzutreten. Das zweite Kommen würde dann im Fortschreiten der Ereignisse, wenn wir da wären, das würde sich immer deutlicher anzeigen. Das andere in der Vorbereitung, da haben wir kein konkretes Datum. Der Volksmund sagt ja, wenn man vom Rathaus kommt, ist man immer klüger, nicht? Wenn man dann schon alle Daten gesehen hat und so, aber solange wir das nicht wissen, leben wir im Glauben in der Erwartung. So, alle Klarheiten beseitigt? Ja, das hat damit zu tun, denn das Vaterunser ist ja ein Gebet mit großer heilsgeschichtlicher Dimension. Das ist am Anfang, geht es ja darum, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, da geht es um ihn selber. Und nun kommt es, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dein Reich komme. Das zielt ja hin, dass das geschieht. Und dann geht es wieder um unsere Schuld, um Brot und um diese Dinge. Und dann bewahre uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja ein bisschen schwierig. Gott führt sowieso nicht in Versuchung, im negativen Sinn. Aber wir müssen bei Versuchung ja die Lesart sehen, das heißt so viel wie Test und Prüfung. Und das lässt Gott zu. Und wenn wir beten, dann meinen wir diesen negativen Aspekt, dass wir darin bestehen. Die Dimension liegt darin, das stimmt. Und deswegen ist es ja so fatal, dass das Vaterunser zur Litanei geworden ist und wird gedankenlos gesprochen und keiner weiß eigentlich um Tiefe und Inhalt. Das hat ja auch dazu geführt, dass erweckliche Aufbrüche bis hin zur Gemeinschaft und Freikirchen sich ein bisschen schwer tun. Wenn wir das Vaterunser aber richtig sehen, dann ist es etwas ganz, ganz Kostbares. Nur dann muss man es betend beten. Versteht ihr, was ich meine? Kann man es nicht plappern. Und dann würde in dem Herr, führe du uns. Bewahre uns vor dem Bösen. Da ist ja der personalisierte Gesichtspunkt schon. Und das weist in diese Richtung. So? Die sind bei Christus, herrschen mit ihm aus der unsichtbaren Welt. Es gibt keine höhere Position, deswegen brauchen wir hier nicht auf der Erde. Wir werden diese Dinge wahrnehmen, denn wir sind ja da nicht mehr begrenzt. Wir sind außerhalb der Zeit. Aber das eigentliche Geschehen sind die Menschen, sind Israel und die Herrschaft Gottes in der Erfüllung aller Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat. Das mit dem Land war ja konkret, muss sich also irgendwann erfüllen. Das mit dem Sohn Davids auf dem Thron ist ja konkret, also muss da einer sein. Wir dürfen nicht das eine so werten und das andere so werten. So wie sich alle Flüche konkret erfüllt haben und erfüllen werden, so werden sich alle positiven Segnungen konkret erfüllen. Weil sie für Israel ausgesprochen sind. Aber Paulus sagt, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus für uns. Nur das, was in Jesus Christus unseren Segnungen zugedacht ist, dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir können nicht das Land Palästina für uns in Anspruch nehmen. Obwohl es auch da Christen, übereifrige Christen gibt, die deswegen nach Israel auswandern, um das Land auch da in Anspruch zu nehmen und vieles andere mehr.
Wie beten wir jetzt für Israel, wenn man weiß, dass zum Schluss sowieso nur ein Drittel übrig bleibt von den Leuten?
Ja, wir beten von Christus her. Christus hat mit großem Schmerz über Jerusalem geweint. Wer für Israel echt betet, kann das nur in tiefster Ergriffenheit im Herzen. Und gleichzeitig mit der Hoffnung, dass Gottes Bund nicht gebrochen wird. Seine Verheißung reuen ihn nicht, er führt sie dann doch zum Ziel. Für Israel beten ist eine eigenartige Spannung. Das ist die Spannung, die Paulus durchlebte, der sagt, ich würde mein eigenes Heil dran geben, wenn dadurch meine Brüder, das Volk Israel, gerettet wird. Wir haben nämlich hin und her in den Gemeinden die Forderung, wir müssen Israel segnen. Das ist unser Auftrag. Ja, da habe ich mich vor einer offenen, großen Versammlung mit einigen angelegt und gesagt, nein, den Auftrag haben wir im Neuen Testament nicht. Zeig mir eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament, wo steht, dass wir Israel segnen müssen. Ja, aber in dem Psalm, ich sage es alles Altes Testament. Konkret Neues Testament, bitte mit Pferd und Reiter. Und dann kam wieder emotional, ich sage, nein, da reagiere ich nicht drauf, ich will die Bibelstelle. Ihr habt das offen eingefordert, also werde ich ganz offen Position beziehen. Und nun hat das eskaliert. Ich sage, gut, dann will ich das auflösen. Die einzige Form eines wirklichen Segens für Israel, die sehe ich bei Paulus, der ein so tiefes Leid und Sehnsucht für Israel hatte, dass er sagt, ich würde mein Heil dran geben. Das heißt, wenn wir für Israel Gutes wollen, dann geht es im Endeffekt darum, dass die Zeit kommt, wo sie Jesus erkennen und damit am Heil teilhaben. Nicht, dass sie noch mehr Orangenbäume pflanzen können. Und nicht, dass dies oder jenes ist. Man muss die Wertigkeit sehen. Und wenn man diese tiefe Absicht des Heilsplan Gottes steht, dann wird man die Geschichte Israel mit großer Liebe verfolgen, aber auch mit großem Schmerz. Gut, das führt jetzt über das, was die alttestamentlichen Propheten sagen, hinaus, obwohl Daniel sehr deutlich über die Herrschaft des Antichristen am Ende spricht. Es ist die Offenbarung des Johannes, die dieses Thema entfaltet. Und da wird jetzt deutlich, dass der Antichrist als der Stellvertreter des Satans auf Erden ist. Wir haben ja, wie Luther so schön sagt, dass der Teufel der Affe Gottes ist. Wir haben der göttlichen Trinität von Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist, haben wir die satanische Trinität gegenüber. Gott Vater steht Satan gegenüber, Gott dem Sohn steht der Antichrist gegenüber und Gott dem Heiligen Geist der falsche Prophet. Und dieses Zusammenwirken von Satan, Antichrist und falscher Prophet, das wird uns in Offenbarung in Kapitel 12 und 13 geschildert unter den verschiedenen Aspekten. Und da wird jetzt in Kapitel 13 deutlich, dass es darum geht, dass alle Menschen Satan anbeten. Fünfmal steht von Anbetung der Menschen dem Satan gegenüber. Die letzte Zeit wird eine Zeit hochreligiöser Intensität sein. Und das wird befördert dadurch, dass der Antichrist zunächst im Rahmen menschlicher Dinge auftritt. Dann wird er aber zu Tode kommen, wird aber durch dämonische Kräfte lebendig gemacht. Er ahmt die Auferstehung Jesu nach. Und der falsche Prophet propagiert jetzt, dass alle Menschen ihn anbeten. Und er führt alle Menschen dahin, dass sie ein Bild machen, das redet. Und dieses Bild hat in sich die Fähigkeit zu einer totalen Kontrolle über Menschen. Und in dem Zusammenhang steht jetzt kaufen und nicht kaufen. Und in dem Zusammenhang steht die Zahl 666. Das hat natürlich Menschen zu allen Zeiten zu Spekulationen geführt. Zunächst hat man jeden technischen Fortschritt verdächtigt. Als die erste Dampflokomotive fuhr, da waren viele der Pfarrer und Prediger ganz sicher, das ist der Antichrist. Es gibt Berichte, wo sie mit der offenen Bibel neben diesem Zug hergelaufen sind, der mit der ungeheuren Geschwindigkeit von 15 Kilometer pro Stunde damals fuhr. Und den Leuten zurief, steigt aus, ihr fahrt lebendig in die Hölle. Und dann haben sie auf Offenbarung 13 verwiesen. Nun, wer das ernst nimmt, der sagt, das ist aber sehr willkürlich. Bei der weiteren technischen Entwicklung ist jede neue Entdeckung damit identifiziert worden. Als das Radio kam, der Kasten, der sprechen konnte. Mein Großvater erzählte mir, er hat sich in seiner Jugend so ein Ding befasst und seine alte, gläubige Großmutter, die lag weinend auf den Knien vor ihm und sagte, Junge, schmeiß den Teufelskasten aus dem Fenster, du fährst lebendig in die Hölle. Das ist genau das, das redet. Nun, als der Fernseher kam und das Bild redete, also jene Zeit, wo die Gläubigen alle Wohnzimmerschränke mit Schiebetüren hatten, damit, wenn der Pastor kam, alles koscher war, da war natürlich klar, das ist das redende Bild. Heute merken wir, das ist alles zu voreilig. Die gesamte Weiterentwicklung der elektronischen Medien, Internet und was es alles gibt, da ist immer wieder gesagt, das ist es, das ist es. Oder der Strichcode auf den Waren. Da hat es ja auch in unseren Gemeinden gegeben, dass man sagte, als 99, 2000 dann kam, die Computer können die Jahrtausendumstellung nicht nachvollziehen, das wird alles abstürzen. Und da gab es Prediger, die haben in unseren Gemeinden verkündigt, die Leute sollten den Keller voll Konserven stellen, die Badewannen voll Wasser laufen lassen und sich Notstromaggregate kaufen. Ich dachte, sind die denn noch ganz bei sich, haben die zu heiß gebadet oder was? Aber das haben wir in allem Ernst gesehen. Nun, das Datum ging vorbei, es stürzten weder Computer ab noch der Himmel ein. Und da habe ich einen dieser Experten gefragt. Ich sage, und jetzt? Was war? Naja, sagt er, war wohl nichts. Ich sage, das war aber gründlich nichts. Und dann sagt er so nach einem betretenen Lächeln, aber ein Gutes hat es, unsere Old Ranger-Gruppen haben jetzt alle Notstromaggregate. Ich denke, manche Dinge kann man eigentlich auch nur mit Humor aufnehmen, denn wenn man es ernst nimmt, dann weiß man nicht, wie man weiterdenken soll dabei. Nur eines möchte ich deutlich machen. Die zunehmende Entwicklung der Medienlandschaft, das muss uns bewusst sein, läuft ja auf eine totale Kontrolle hinaus. Und das ist die Zielrichtung. Die wird der Antichrist sich zunutze machen. Die totale Kontrolle. Und dann, das zeige ich an der Hand, es wird dann gar keine Währung mehr geben. Wir haben ja in unseren Bankkarten Chips, die sind steinzeitgroß, dass man sie sieht. Die sind heute so klein, die werden unter die Haut transplantiert. Reitpferde, Hunde, Katzen haben das, Tierärzte arbeiten, scannen das aus. Das wird auf uns zukommen. Mit GPS könnte man mit einem entsprechenden Chip in der Stirn uns jederzeit lokalisieren. Ein solches System, das wäre der Wunschtraum jedes Geheimdienstchefs auf dieser Erde. Gut, Gott ist allwissend, er braucht das nicht. Der Teufel und der Antichrist sind nicht allwissend. Die werden diese Dinge total in ihre Kontrolle nehmen. Und hier kommt jetzt der Punkt, ich warne nicht vor der technischen Entwicklung. Ich verfolge das mit großem Interesse, obwohl ich vieles nicht verstehe. Wo ich nicht weiter weiß, lasse ich mir das von meinen Enkeln zeigen. Und wenn es kompliziert wird, von meinem Sohn, der sich damit gut auskennt. Aber eines mache ich deutlich. Der unbedachte Umgang damit führt dahin, dass über uns Datenmaterial gespeichert wird bis hin zu gefährlichen Daten. Denn alles, was einmal ins Netz gekommen ist, ist nicht wieder zurückzurufen. Das ist Fakt. Und der scheinbar sorglose Umgang auch junger Leute mit dem sozialen Netzwerk und vielem anderen, dass man doch endlich da mit seinen Freunden, ihr lieben Eltern und die lieben jungen Leute, denkt daran, die Dinge, die hier reingehen, die sind nie wieder zurückzuholen. Und irgendwann wird auf diesem Wege sich das auswirken. Es sind nicht die Geräte, es sind auch nicht die Kommunikationssysteme, sondern das, was dahinter steht. Und wenn wir fragen, 666 ist eines Menschen Zahl, dann sagt viele, oh, das ist ja interessant. Nur die alten Sprachen sind Buchstaben und Zahlenwerte. In vielem gleich, im Hebräischen, im Griechischen, im Lateinischen, im Arabischen dann auch, ist ja auch auf dem Wege zu uns gekommen, über die Algebra. Und dann rechnen die Leute aus den Namen und Buchstaben die Zahl aus. Der Papst ist schon, wer weiß, wie oft ausgerechnet worden. Dann Franz Josef Strauß, Henry Kissinger, Jetzt hörte ich vom französischen Pfingstern, ihr voriger Präsident, da waren sie ganz sicher, dass der Antichrist, weil sein Name ja sich auch umsetzen lässt und was immer. Aber ich sage euch eines, mir hat ein Mathematiker gesagt, Richard, lass dich davon gar nicht beunruhigen. Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die so viele Lösungswege kennt, dass jedes gewünschte Ergebnis erreichbar ist. Also rechne ich aus jedem eurer Namen 666 aus und mache damit deutlich, ihr seid der Antichrist. Also vor den Dingen warne ich. Haltet euch da raus, das bringt nichts. Nur eines müsst ihr wissen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, gibt es eine begründete Zahlensymbolik. Es gibt eine überzogene, aber es gibt eine begründete. Und da ist 6 die Zahl des Menschen und 7 die Zahl Gottes. Und auch die dreifache Potenz der 6, des Übermenschen, führt nie zu Gott. 666 ist der Versuch der Vergöttlichung des Menschen. Und das hat im Paradies begonnen. Ihr werdet sein wie Gott. Und schaut, diese Tendenzen laufen ineinander. Ihr werdet sein wie Gott und werdet selber wissen, was gut und böse ist. Da zählen keine göttlichen Gesetze mehr, sondern nur, was Menschen denken. Diese beiden Dinge, die sind wichtig. Die Einzelheiten, da lasst euch bitte nicht hinein verwickeln. Denn das ist wie mit jüdischen Geschlechtsregistern. Das sind endlose Streitereien. Und davor warnt der Apostel Paulus den Timotheus. Ja. Nein, es gibt 7 in der Bibel. Die Bibel kennt 7 Gerichte. Ja. Ganz schlicht, dass zunächst einmal das Gericht über alle Sünder am großen weißen Thron am Ende, das Gericht über die Sünde an Jesus Christus, das Selbstgericht jedes Gläubigen, dass er sich selber beurteilt, dann das Völkergericht am Beginn des tausendjährigen Reiches, dann das Gericht über die Engel, wo wir auch richten werden, und vorher noch das Preisgericht über die Gemeinde. Da heißt es bei Paulus im 1. Korinther Kapitel 5, Vers 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Hier steht im Griechischen nicht Thronos, das ist der Gerichtsthron, da steht Bema, das ist Preisrichtertribüne. Nach einem Wettkampf, wenn die Preise verurteilt werden, geht es nicht um Leben oder Tod, Gefängnis oder Freiheit, sondern da geht es nur noch worum. Ob man Belohnung bekommt und wie viel. Und hier geht es um den Preisrichterstuhl vor Christus. Da geht es nicht mehr um ewiges Leben, ewige Verdammnis. Wir werden nicht durch Taten gerecht, das ist durch Gnade. Aber die Taten, die wir aus der Gnade tun, die beachtet Gott und dafür wird es Lohn geben. Das führt nun nicht zu einer Hierarchie im Himmel, dass es dort 3, 4, 7 und 9-stöckige Kronen geben wird, so mit Rangabzeichen wie beim Militär, nein. Sondern das wird nur ein Ausdruck der Wirksamkeit der Gnade in unserem Leben sein. Und Paulus sagt, bei manchen wird alles verbrennen, sie werden aber gerettet sein, weil sie eben Dinge aus der Gnade heraus gelebt, gehandelt, gedacht, geredet haben, was keinen Bestand hat. Andere aus der Gnade aber Dinge, die Gott ehren. Und das findet im Himmel Erwähnung. Dieses Preisgericht wird, wenn ich das richtig verstehe, nach der Entrückung vor der Hochzeit sein. Die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. So, jetzt seid ihr alle geschafft, oder? Nein, da ganz hinten. Das ist einmal das Gesetz der prophetischen Perspektive. Propheten schauen in die Zukunft, sehen das Kommen des Messias, sehen das Erste und das Zweite beieinander, erkennen aber nicht, dass dazwischen eine Zeit liegt. So ist es, als Jesus in die Synagoge von Nazareth kommt, im Lukas-Evangelium. Da liest er ja aus dem Jesaja-Buch, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, gesalbt. Und da liest er die Passage bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei Jesaja steht dann im Weiteren, und den Tag der Rache des Herrn. Jesus aber stoppt davor und sagt dann, diese Schrift ist heute erfüllt. Das heißt, der zweite Teil der Aussage, der Tag der Rache, ist jetzt nicht erfüllt. Der erfüllt sich bei dem zweiten Kommen. Und so gibt es eine Reihe von Passagen. Dann müssen wir beachten, wenn Propheten reden, dann reden Propheten, auch wenn sie von zukünftigen Dingen reden, immer zu denen, die ihnen zuhören. Und denen geht es durchs Herz. Obwohl sie reden über Dinge, die in der kommenden Geschichte geschehen, und gleichzeitig reden sie über Dinge, die am Ende sind. Prophetie ist vielschichtig. Man kann sogar von einer doppelten Bedeutung sprechen. Nur, wir müssen jetzt aufpassen, die doppelte Bedeutung ist nicht willkürlich. Als nämlich Gott nach dem Sündenfall zur Schlange spricht und den Fluch ausspricht, hat er da ein Tier verflucht? Obwohl er zur Schlange spricht. Meint er eigentlich wen? Satan. Ja, das kann man ja so sagen. Nein, er braucht nur hineingehen, Offenbarung 20, Vers 4, und es wurde ergriffen, der Satan, die alte Schlange von Vorzeit. Aha, jetzt wissen wir, Gott hat zwar für Adam und Eva erkennbar hier zu diesem Tier, ob es eine Schlange war, wissen wir gar nicht, denn der hebräische Ausdruck kann auch glänzender gelesen werden. Das führt dann mehr in Richtung Lichtträger, Luzifer, so weiter. Satan bedient sich dessen. Die Geheimnisse werden wir im Himmel klären. Gott spricht dort, meint aber den Satan. Bileam, kennt ihr doch, seid doch gute Bibelkenner und Leser, 4. Mose 23, der jetzt vom König gerufen wird, dass er Israel verflucht. Und er kann den Fluch nicht aussprechen, er muss segnen. Und dann spricht er aus und sagt, ich sehe ihn, aber nicht nahe. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Wen sieht er? Zunächst David. Denn im Weiteren heißt es, er wird die Moabiter schlagen, er wird die Edomiter besiegen. Und gleichzeitig hinter der Person Davids sieht Bileam wen? Jesus. Ja, wieso denn? Jesus sagt am Ende der Offenbarung, ich bin der helle Morgenstern. Ich bin die Wurzel Davids. Und damit löst es sich auf. Akzeptiert keine doppelte Bedeutung, die nicht biblisch zu beweisen ist. Wenn man Prophetie auslegen will, muss man Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen und nochmal Bibel lesen. Weil Bibel muss mit Bibel ausgelegt werden. Okay, könnt ihr noch? Also, ich halte noch durch. Ich hab's in Polen auch, die haben mich nicht eher reisen lassen, bis ich nochmal 2 Stunden angehängt habe. Und dann bin ich gerade noch mit wenigen Minuten Aufenthaltserlaubnis über die Grenze gekommen. Okay, den Rest wird aber David beantworten. Der hat ja schon so einen guten biblischen Namen, das wird schon klappen.
Also vielen Dank.